dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Matthias. Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, meint, wo weniger gebetet und weniger auf Gottes Wort gehört wird, werden die Umgangsformen auch brachialer. Diese Behauptung diskutiere ich mit meinen Mitketzern Ramona, Iska, Christian, Jörn und Viktor. Hallo zusammen.
Hi.
Hallo.
Hi. Hallo.
Außerdem schauen wir uns eine Predigt von Bischof Kramer an. Dabei wird deutlich, Kramer weiß ganz genau, dass das, was er den Leuten als Gottes Wort verkauft, aus heutiger Sicht inakzeptabel ist. Es ist ihm offenbar so peinlich, dass er seine Zuhörer über die tatsächlichen Inhalte der Bibel täuscht. Aber zunächst zu der Behauptung. Wo weniger gebetet und weniger auf Gottes Wort gehört wird, werden die Umgangsformen auch brachialer. Das Religionsmagazin Tag für Tag des Deutschlandfunks behandelte am 23. August 2024 die Frage, ist der Sonntagsgottesdienst ein Auslaufmodell? Und darin kam auch Friedrich Kramer als Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland zu Wort.
Für den Magdeburger Bischof Friedrich Kramer hat die Feier des Gottesdienstes auch eine Bedeutung für jene, die nie den Sonntagsgottesdienst besuchen.
Immer wenn wenig Menschen beten, das wirkt sich auf eine Gesellschaft aus, wo weniger gebetet und weniger auf Gottes Wort gehört wird und weniger gesungen wird, werden die Umgangsformen auch brachialer. Und ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist, dass wir da miteinander als Christen eine große Aufgabe haben.
Ja, Frage in die Runde. Was haltet ihr von dieser Behauptung?
Ich glaube, da fehlt mir die wissenschaftliche Evidenz zu der Behauptung, dass das stimmt. Ich fürchte, das ist einfach so gesagt.
Vor allem denke ich, dass im Mittelalter doch der Umgangston um einiges brachialer war als heute.
Man erkennt hier schnell, dass Bischof Kramer mit seiner Aussage im Glashaus sitzt. Denn es gibt wohl keine Religion, die brachialer ist als das Christentum. Das Christentum lehrt, dass ein Unschuldiger gefoltert und getötet werden musste, damit Gott Menschen vergeben kann. Gott vergibt allerdings nur Menschen, die diesen Unsinn glauben. Alle anderen kommen in die Hölle, wo sie für alle Zukunft gefoltert werden. Brachialer geht es doch gar nicht. Auch Jesus selbst äußert sich in den Evangelien immer wieder äußerst brachial. Zum Beispiel im Markus-Evangelium Kapitel 9 ab Vers 42. Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Wenn dich aber deine Hand verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Und wenn dich dein Fuß verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Und wenn dich dein Auge verführt, so wirf's von dir. Es ist besser für dich, wenn du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen. Das ist die brachiale Sprache eines brachialen, primitiven, fanatischen Glaubens. Von dem brachialen Fiebertraum der Johannesapokalypse will ich gar nicht erst anfangen. Und die Brachialität des Christentums hört ja bei der Bibel nicht auf. Was passiert denn in den Gottesdiensten, die Kramer hier bewirbt? Dort werden Lieder gesungen wie »O Haupt voll Blut und Wunden« und am Abendmahl wird der Wein gereicht mit den Worten »Christi Blut für dich vergossen. Wohl bekomm's«. Was Brachialität angeht, sitzt Bischof Kramer also mit seiner Aussage tatsächlich im Glashaus. Insbesondere, wenn man noch berücksichtigt, dass Atheisten schon als militant bezeichnet werden, wenn sie nur Bücher schreiben und Vorträge halten.
Ich habe ja mich sehr damit beschäftigt, mit gerade diesen brachialen Stellen. Ich habe zwei Bücher dazu geschrieben, das eine ist nur so ein kleines, das untersuche ich 184 brachiale Morde und in dem anderen speziell die 5 Mose-Bücher. Und das ist wirklich brachial und diese Bücher haben ja auch eine Entwicklung. Und das letzte Buch ist das 5. Buch Mose und das ist von allen das brachialste. Da kommen zwar nicht die meisten Morde vor, ne, dass da also wirklich jeder geschlachtet wird und immer auch so mit so einer Schadenfreude, Recht geschieht ihm und so. Aber beim 5. Mose ist das reflektierter, wo also so nicht jetzt in der Hitze der Schlacht irgendwas passiert, sondern das sind Predigten. Und das ist von einer Bösartigkeit, das hat man so, also man erschrickt, wenn man das liest. Und euch ist sicherlich noch bekannt, dieser Spruch, jemandem die Leviten lesen, ne, was wir synonym verwenden für jemanden die Ohren lang ziehen. Aber tatsächlich basiert das, dieser Spruch, auf der letzten Predigt von Mose gegenüber den 12 Stämmen. Und einer dieser Stämme ist eben die Leviten. Und da wird also so vom Leder gezogen, dass er den Leuten da die schlimmsten Sachen androht. Beispielsweise, dass also Jahwe die Menschen so sehr in Not stürzen wird, dass die Leute ihre eigenen Kinder fressen. Und dass die Mütter sogar eifersüchtig darauf wachen, dass ihnen das nicht jemand noch wegschnappt. Und dass sie sogar die Nachgeburt noch auffressen werden. Also es gibt, glaube ich, keine brachialere Schrift als dies.
In Lukas 19,27, da heißt es auch, und das sagt ja Jesus, doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, bringt her und schlachtet sie vor mir. Je nach Übersetzung steht da, macht sie nieder, aber das ist eine falsche Übersetzung. Das habe ich mal tatsächlich nachgeguckt. Also das griechische Wort, was da im Original steht, heißt wirklich abschlachten. Fairerweise muss man dazu sagen, das sagt hier ein König in einer Parabel, der aber für Jesus steht. Zum Zeitpunkt des Armageddon werden alle, die nicht folgen, so wie wir, abgeschlachtet werden. Also das finde ich mal brachial.
Okay, dann mache ich mal weiter, denn ich glaube, bei unseren Zuhörern müssen wir nur noch darauf hinweisen, dass es diese brutalen oder brachialen Stellen gibt. Und einmal hatte ich hier ja diese Jesus-Stelle, weil das natürlich für jemanden, der es jetzt noch nicht weiß, willkommen zum Ketzer-Podcast und da gab es dann mal eine Kostprobe. Jetzt hatten wir speziell das Brachiale besprochen. Was haltet ihr denn allgemein von Kramers Behauptung?
Also ich glaube, er hat sich einfach aus der Nase gezogen. Ich mache das ja an nichts fest.
Ich sehe darin so eine Art intellektuelle Selbstisolation, weil der Bischof, ob er jetzt gläubig ist oder nicht, das ist ja seine Privatsache, aber er müsste doch sehen, wie unsere Gesellschaft funktioniert und dass die Atheisten im Grunde auch gute Leute sind und so weiter. Das kann ihm doch nicht entgangen sein in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft. Oder dass er praktisch impliziert, dass die Atheisten zwar schon ja, ganz in Ordnung sind, aber nur, wenn ihnen dieses Bollwerk des Christentums entgegengeworfen wird. Ne? Solange die Christen noch da sind, da kann man es noch halbwegs irgendwie in der Balance halten. Aber wehe, wenn das fehlt und wenn die nicht mehr kommen und nicht mehr beten, dann geht alles im Bach runter. Ne? Das findet er ja nicht in der Welt. Und dann frage ich mich, in welchem Fantasieland lebt er? Das finde ich erschreckend.
Wir haben hier wieder mal eine dieser Behauptungen, wo Herrn Kramer und dem Deutschlandfunk schon eine Minute Nachdenken gezeigt hätte, wie absurd sie ist. Denn es wird ja jetzt schon wenig gebetet. 47% der Bevölkerung beten nie und weitere 21% nur einmal im Jahr oder weniger. Mehr als 2/3 der deutschen Bevölkerung beten also höchstens einmal im Jahr und fast die Hälfte betet nie. Was Bischof Kramer nämlich ignoriert, ist, dass Beten und Gottesdienstbesuch schon seit über 50 Jahren zurückgehen. Ich habe mal nachgeschaut, 1953 war jeden Sonntag fast ein Viertel der Bevölkerung im Gottesdienst anzutreffen. Seitdem ist aber nicht nur der Anteil der Kirchenmitglieder, die sonntags zum Gottesdienst gehen, um über 80% zurückgegangen, sondern zusätzlich hat sich auch noch der Anteil der Kirchenmitglieder an der Bevölkerung halbiert, sodass heute nur noch 2% der Bevölkerung sonntags im Gottesdienst sind. In den letzten 70 Jahren ist der Anteil der Bevölkerung, der sonntags im Gottesdienst ist, um über 90% zurückgegangen. Wenn weniger Beten und weniger Gottesdienstbesuch irgendwelche negativen gesellschaftlichen Auswirkungen hätten, dann hätte sich das ja zwischenzeitlich irgendwie bemerkbar machen müssen. Stattdessen ist die Gesellschaft in dieser Zeit weniger brachial geworden. Ich weise ja gerne darauf hin, dass der zivilisatorische Fortschritt in Deutschland mit einer Entchristlichung des Rechts einherging. Beim Thema brachial will ich nur darauf hinweisen, dass Sex zwischen Männern heute nicht mehr strafbar ist, dafür aber das Züchtigen von Kindern und die Vergewaltigung von der Ehe. Dass diese Entwicklung mit einem Rückgang von Beten und Gottesdienstbesuch einherging, bedeutet zwar nicht automatisch, dass die Säkularisierung der Grund dafür war. Es spricht aber gegen Kramers dreiste Behauptung, bei weniger Gottesdienstbesuch würden die Umgangsformen brachialer. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich manchmal den Eindruck habe, das Wort dummdreist wurde speziell für Kirchenleute erfunden. Das sieht man auch hier wieder. Entweder ist Friedrich Kramer zu dumm, um zu merken, dass seine Behauptung offensichtlicher Unsinn ist. Oder er ist sich dessen bewusst. Dann ist er dreist. Oder beides. Aber dann fiel mir ein, dass es für so etwas heute einen wissenschaftlichen Fachbegriff gibt. Weiß ihn jemand? Christian, ich glaube, du hast es mal erwähnt.
Ich weiß nicht, worauf du was willst.
Bullshit!
Bullshit, genau, richtig.
Bullshit, ja.
Bullshit sind Aussagen, bei denen es dem Sprecher überhaupt nicht darauf ankommt, ob sie wahr oder falsch sind. Sondern er erzählt einfach irgendetwas, was ihm in den Kram passt, um sein Ziel zu erreichen oder seine Agenda voranzutreiben. Und weil es speziell für Unternehmen ein Problem ist, wenn zum Beispiel Manager einfach irgendetwas erzählen und Entscheidungen nicht aufgrund von Fakten getroffen werden, wird Bullshit heute tatsächlich wissenschaftlich erforscht. Zum besseren Verständnis hier einige Zitate aus der Fachliteratur, habe ich selber übersetzt. Im Gegensatz zu ehrlichen Menschen und Lügnern kommt es dem Bullshitter überhaupt nicht auf die Fakten an, sofern sie nicht das unterstützen, was er gerade behauptet. Es ist ihm egal, ob das, was er sagt, mit der Realität übereinstimmt. Er pickt sich Sachen heraus, die für ihn nützlich sind, oder er erfindet sie einfach. Bullshitter tun zwar so, als ginge es ihnen nur darum, Informationen weiterzugeben. Darum geht es ihnen aber gerade nicht. Stattdessen, und das macht Bullshitter aus, handelt es sich um Märchenerzähler und Schwindler, die mit dem, was sie sagen, die Meinungen und Einstellungen ihrer Zuhörer manipulieren wollen. Deshalb geht es ihnen in erster Linie darum, ob das, was sie sagen, effektiv manipuliert. Folglich ist es ihnen auch mehr oder weniger egal, ob das, was sie sagen, wahr oder falsch ist. Weil Bullshittern die Wahrheit egal ist, behaupten sie, was immer auch nötig ist, um ihre Agenda voranzubringen. Und hier noch etwas, das ich auch noch interessant fand. Die Unabhängigkeit von Wahrheit und Belegen kann dazu führen, dass Bullshit mitunter fälschlich für tiefgründig gehalten wird. Es sei noch angemerkt, dass Bischof Kramer sich nicht nur nicht für die Wahrheit interessiert, sondern, wie ich gleich noch zeigen werde, interessiert er sich auch nicht dafür, was in der Bibel oder in den Bekenntnissen seiner Kirche steht. Außer es passt ihm in den Kram. Was meint ihr zum Thema bischöflicher Bullshit?
Ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieses Problem der menschlichen Kognition, dass man Sachen, die früher waren, als besser sieht. Es gibt ja schon antike Philosophen, die gesagt haben, dass die Jugend von heute nicht mehr so gut ist wie die früher.
Also ich finde ja dieses Wort Bullshit schon sehr krass, also im Sinne von auch ein bisschen unverschämt. Und das passiert uns ja jetzt nicht einfach so. Matthias hat ja auch dieses lange Zitat gebracht, bei dem also Forscher das genau definieren, was sie damit meinen. Ja, damit ist also das Kriterium der Sachlichkeit erfüllt. Warum das trotzdem immer wieder vorgebracht wird, liegt ja daran, finde ich zumindest, dass man das nicht glauben kann, dass die Bischöfe nicht wissen, dass das, was sie vorbringen, falsch oder unvollständig oder zumindest mal problematisch ist. Ne, man denkt sich ja immer, Mensch, sag mal, liest der nicht die Bibel oder kennt der nicht die Lutherschriften oder sowas? Ne? Also das ist so, wie wenn Christian als Informatiker noch nichts gehört hätte von, was weiß ich, Konrad Zuse oder wo man sagt, das kann nicht sein. Und deswegen finde ich also dieses Wort Bullshit, das muss auf die Agenda. Und wenn es falsch ist, dann können die Bischöfe das ja widerlegen, dann sind wir dankbar und dann geben wir es auch zu. Aber ich finde schon, dass man das vorbringen kann.
Ich habe doch schon so oft gesagt, für einen Apologeten kommt es nicht darauf an, ob die Argumentation logisch stimmig ist, sondern ob die funktioniert. Ne? Und das ist genau das, was hier beschrieben wird. Den interessiert gar nicht, ob die Argumentation, wenn die wahr wäre, würde er sie ja auch benutzen. Aber wenn sie falsch ist, das interessiert ihn gar nicht, solange die den gewünschten Zweck hat, nämlich, dass sie die Zuhörer manipuliert.
Ja, es gibt ja auch Brandolinis Gesetz, das sagt ja, the amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it. Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion. Und ich frage mich da teilweise, ob die das absichtlich machen.
Das sieht man auch ganz gut immer im Internet, wenn dann wieder irgendeiner eine Falschbehauptung raushaut. Und bis du das widerlegt hast, haben das aber schon 10.000 Leute geteilt und die Verbreitung der Korrektur findet dann oft viel geringer statt. Oder man sagt,
Dieses Klischee, dass fromme oder betende Menschen die besseren Menschen seien, findet sich bemerkenswert oft. So meinte Kardinal Meissner 1996 in einem Soldatengottesdienst, in betenden Händen ist die Waffe vor jedem Missbrauch sicher. Und der Katholik Norbert Blüm fand 1998, ein frommer Muslim in der Moschee ist mir lieber als ein besoffener Atheist im Freudenhaus. Die evangelische Pfarrerstochter Angela Merkel fand diesen Spruch offenbar so bemerkenswert, dass sie ihn 2010 bei einer Rede zu Blüms 75. Geburtstag wiederholte.
Die Konstante ihrer Überzeugung und ihres Wirkens, auch das ist heute schon angeklungen, ist die katholische, die christliche Soziallehre.
und der politische Anker, die katholische Arbeiterbewegung. Und Norbert Blüm hat immer nicht nur in der Sache gewusst, sondern auch gefühlt, dass es so wichtig ist, dass Religion in der Gesellschaft ein Zuhause hat. Und ein Satz, den Sie gesagt haben, der passt so schön in die Debatten dieser Wochen. Zitiere Sie mal von vor vielen Jahren: Ein frommer Muslim in der Moschee ist mir lieber als ein besoffener Atheist im Freudenhaus. Soweit Norbert Blüm.
Wenn man sich diese Sprüche anschaut, stellen sich gleich zwei Fragen. Erstens, wieso halten Meißner, Blüm, Merkel und Bischof Kramer Nichtbetende offenbar für schlechtere Menschen? Wieso denken Blüm und Merkel bei Atheisten an Betrunkene im Freudenhaus? Wieso meint Bischof Kramer, wo weniger gebetet wird, würden die Umgangsformen brachialer? Und zweitens, zweite Frage, wie kommt es, dass Sie meinen, man könnte solche diffamierenden Aussagen ganz selbstverständlich in aller Öffentlichkeit tun? Es liegt die Vermutung nahe, dass das nicht zuletzt daher kommt, dass Ungläubige und Andersgläubige in der Bibel durchgängig abgewertet und beschimpft werden. Aus Zeitgründen hier nur ein Zitat aus dem Römerbrief des Apostels Paulus, wo er das Fundament für den christlichen Glauben darlegt. Gleich im ersten Kapitel schreibt er dort über die Gottlosen: Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller, Achtung, Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Ich fühle mich schon wie Olaf Latze. In meiner katholischen Studienbibel von 2018 ist dieser Abschnitt übrigens überschrieben: Die Heillosigkeit der Welt ohne das Evangelium. Inwieweit es hier einen Zusammenhang gibt zu Bischof Kramers Aussage, wo weniger auf Gottes Wort gehört wird, werden die Umgangsformen brachialer, kann sich ja jeder selbst überlegen. Eine weitere Abwertung von Atheisten und Unfrommen, die man immer noch findet und die uns gleich auch noch bei Kramers Predigt begegnen wird, ist die Verwendung des Wortes gottlos nicht im Sinne von atheistisch, sondern von verdorben, verkommen. Aus Zeitgründen wieder nur ein Beispiel. Am 29. Juni dieses Jahres erklärte die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, im Hinblick auf Faschisten, die in Hinterzimmern Pläne schmieden: Gottloser geht es nicht. Wohlgemerkt auf einer Kundgebung für Demokratie, Vielfalt und Toleranz. Kein Platz für Hass und Hetze. Christian, das wäre wieder was für dich. Der Vorwurf der Gottlosigkeit wurde gerade von den Faschisten benutzt, um Kommunisten und Freidenker zu verbieten. Von daher ist es hier besonders appetitlich, dass sie jetzt den Vorwurf der Gottlosigkeit gegenüber Faschisten benutzt.
Und ich möchte hier aus Mein Kampf zitieren. Ne? Da wurde gottlos, wenn man Mein Kampf durchsucht, ich habe das mir mal runtergeladen als Textdatei, habe nach Gottlosigkeit gesucht, da wurde Gottlosigkeit nur mit Kommunismus und dem jüdischen Dingsbums in Verbindung gesetzt. Hitler hat also gegen die Gottlosen gewettert und hat die auch gleich eingeordnet bei den Kommunisten. Und das ist sozusagen die Denke, die wir haben. Was mich verstört ist, dass Gottlosigkeit immer noch als Schimpfwort so gebräuchlich ist, obwohl die Mehrheit in Deutschland gottlos ist, de facto. Wundert mich, verstehe ich nicht.
Naja, für einen Christen oder einen Theologen ist das natürlich das Schlimmste, was du jemandem vorwerfen kannst. Aber die merken wieder nicht, dass sie damit die Nichtgläubigen total herabsetzen. Naja, hier scheint durch, wie primitiv Gottes Wort ist. Die Autoren der Bibel haben nämlich überhaupt nicht zwischen Frömmigkeit und ethischem Verhalten unterschieden. Wer Jahwe gehorchte, war gut, alle anderen waren böse. Wir haben das schon mal in dem Segment zum Katholikentagsmotto 2024 besprochen. Und selbst heute noch, in der aktuellen Luther-Übersetzung der Bibel, ist die verrückte Passage aus dem Römerbrief, die ich eben vorgelesen habe, überschrieben mit »Die Gottlosigkeit der Heiden«. Dort ist mit gottlos ja nicht gemeint, dass die Ungläubigen ungläubig waren, sondern dass sie durch und durch verdorben und verkommen seien. Danke, Deutsche Bibelgesellschaft. Bei der Vorbereitung dieses Beitrags ist mir aufgegangen, dass die Abwertung Andersdenkender untrennbar mit dem Christentum verknüpft ist. Das lässt sich an einem populären Spruch zeigen, der das Evangelium auf zwei Worte zusammenfasst. Jesus rettet. Sobald man glaubt, dass Menschen durch Christus gerettet werden müssen, folgt daraus, dass sie ohne Christentum die Hölle verdient haben. Denn gerettet werden kann ja nur jemand, dem etwas Furchtbares droht. Weil Christen aber glauben, dass Gott gut und gerecht ist, muss die Höllenstrafe folglich gerecht sein. Damit die Höllenstrafe gerecht ist, müssen die Menschen aber durch und durch böse und verkommen sein. Und das ist auch genau das, was das Christentum lehrt. Ein Bekenntnis von Kramers Landeskirche beschreibt das so. Weiter wird bei uns gelehrt, dass nach Adams Fall alle natürlich geborenen Menschen in Sünde empfangen und geboren werden. Das heißt, dass sie alle von Mutterleib an voll böser Lust und Neigung sind und von Natur keine wahre Gottesfurcht, keinen wahren Glauben an Gott haben können. Das war aus Artikel 2 des Augsburger Bekenntnisses, dazu später mehr. Damit sind die logischen Konsequenzen aber noch nicht zu Ende. Gott wäre ja ungerecht, wenn er nur Gläubige rettet, aber keine hinreichenden Belege dafür existieren, dass dieser Glaube auch wahr ist. Gott würde dann ja nur Leichtgläubige retten, aber Intelligente oder Skeptische zur Hölle verdammen. Daraus folgt die christliche Lehre, dass Gott zuverlässig erkannt werden kann. Und weiter, dass somit Nichtchristen tief in ihrem Innern wissen, dass das Christentum wahr ist, dass sie den Glauben aber ablehnen. Warum würden sie den Glauben ablehnen? Weil sie ihren Begierden folgen wollen. Das findet sich zum Beispiel bei Paulus im Römerbrief, kurz vor der verrückten Passage von vorhin. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Darum haben sie keine Entschuldigung. Dies alles folgt logisch aus dem Kern des Evangeliums, der sich in den zwei Worten zusammenfassen lässt, Jesus rettet. Das erklärt meines Erachtens, warum Christen wie Meißner, Blüm, Merkel und Kramer tief in ihrem Innern glauben, dass Nichtchristen oder Nichtgläubige schlechtere Menschen seien. Christen würden jetzt vielleicht einwenden, aber trotz allem lehrt das Christentum doch unverzichtbare Dinge wie Nächstenliebe, nicht lügen, nicht stehlen, nicht morden. Und darauf erwidere ich, es mag zwar stimmen, dass das Christentum das lehrt, das heißt aber nicht, dass das Christentum der Grund dafür ist, dass Menschen zum Beispiel nicht stehlen oder nicht morden. Das Christentum würde die Leute nur dann zu besseren Menschen machen, wenn es keine anderen Gründe gäbe, die mindestens ebenso wirksam sind. Und wer sich heute überlegt, ob er stehlen oder morden soll, der wird vermutlich vor allem durch zwei Dinge davon abgehalten. Der zweitwichtigste Grund dürfte die Strafverfolgung sein. Der wirksamste Grund ist aber meiner Einschätzung nach Einsicht. Die Einsicht, dass allem, also auch einem selbst, damit gedient ist, wenn möglichst wenig gemordet, gestohlen und gelogen wird. Hat man nun erst einmal erkannt, dass es andere Gründe gibt, warum Menschen auf schlechtes Verhalten verzichten, kann man umgekehrt die Frage stellen, halten sich Christen denn überhaupt an das, was die Bibel lehrt? Oder die Kirche? Benutzen zum Beispiel Katholiken keine Verhütungsmittel? Und haben sie keinen vorehelichen Sex? Onanieren sie nicht? Für Protestanten habe ich zwei Beispiele, um zu zeigen, was ich meine. Auf dem Apostelkonzil wurde entschieden, dass Heidenchristen sich nicht beschneiden lassen müssen und dass sie das jüdische Gesetz nicht befolgen müssen. Stattdessen sollen sie sich fernhalten von Götzenfleisch, von Blut, von Ersticktem und von Unzucht. Apostelgeschichte 15, Verse 20. 29 und Kapitel 21, Vers 25. Außerdem gebot der Apostel Paulus, dass Frauen im Gottesdienst ihre Köpfe bedecken und schweigen sollen. Warum essen Christen heute Blutwurst und blutige Steaks? Warum ist es heute nicht mehr üblich, dass Frauen im Gottesdienst ihren Kopf bedecken? Warum dürfen Frauen heute im Gottesdienst sprechen und in vielen Kirchen sogar Pfarrerinnen werden? Nun, Der Grund dafür ist offenbar, dass diese Vorschriften heute nicht mehr einsichtig sind. Und das zeigt, dass nicht die Bibel unsere Werte bestimmt, sondern unsere Einsicht. Die Bibel ist sozusagen lediglich ein Buffet von Werten und Vorschriften, aus denen sich Christen das rauspicken, was sie einsehen, und das ignorieren, was ihnen nicht einsichtig erscheint. Die meisten Leute, Gläubige wie Ungläubige, merken das nicht oder haben das bisher nicht gemerkt, weil die Kirchen immer nur auf die Bibelstellen verweisen, die gerade opportun sind, also einsichtig sind, und die meisten Leute die Bibel gar nicht lesen. Wer weiß zum Beispiel heute noch, dass Christen kein Blut verzehren dürfen? Aber eine Kirche, die nicht die Probleme von Blutwurstverzehr und Frauenpriestertum thematisiert, kann nicht den Anspruch erheben, ihre Werte aus der Bibel zu beziehen. Bei der Beschäftigung mit Kramers Behauptung ist mir außerdem noch aufgegangen, dass das Christentum Einsicht und moralischen Fortschritt vermutlich behindert. Gut, das dürfte sich auch schon aus dem bisher Gesagten ergeben. Mir geht es aber um Folgendes. Moderne, freiheitliche, demokratische Gesellschaften basieren auf dem Prinzip, dass alle Menschen gleichberechtigt sind und dass ein fairer Interessenausgleich erreicht werden soll. Das Leitprinzip ist letztlich, dass jeder tun und lassen kann, was er will, solange er niemand anders beeinträchtigt. Für Säkulare stellt das kein Problem dar. Sie erkennen, dass das ein gutes Prinzip ist und dass sich daraus gute Regeln oder Werte ableiten lassen. Für Gläubige stellt sich das Ganze aber etwas anders dar. Stellt euch mal vor, ihr glaubt, dass man keinen außerehelichen Sex haben darf, dass Homosexualität schlecht ist und dass selbstbestimmtes Sterben Sünde ist. Wenn euch nun jemand vorschlägt, alles nach dem Prinzip zu beurteilen, dass jeder tun und lassen kann, was er will, solange er keinen anderen beeinträchtigt, dann werdet ihr feststellen, dass dieses Prinzip nicht mit euren Wertvorstellungen übereinstimmt. Aus eurer Sicht würde dieses Prinzip unzureichend erscheinen. Und nachdem mir das aufgegangen ist, verstehe ich jetzt auch, warum Hardcore-Christen glauben, ohne die Bibel ginge es nicht. Das Wertesystem, das die haben, wird nur in der Bibel propagiert. Anders lässt es sich nicht ableiten, da haben sie recht. Aber statt ihre biblischen Werte zu hinterfragen, halten sie moderne, säkulare Prinzipien für unzureichend. Deshalb vermute ich jetzt, dass das Christentum gerade verhindert, dass Menschen ihre Verhaltensregeln aus vernünftigen Prinzipien ableiten. Wenn man versteht, dass das Prinzip, jeder kann tun und lassen, was er will, solange er niemand anders beeinträchtigt, ein gutes Prinzip ist, dann wird man auch die daraus abgeleiteten Vorstellungen akzeptieren. Wenn man aber andere Werte hat, kann das verhindern, dass man das Prinzip akzeptiert. Schauen wir uns jetzt mal an, wie Kramer im Gottesdienst Gottes Wort verkündet. Dazu habe ich mir auf der Webseite der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, der EKMD, Kramers neueste Predigt runtergeladen. Gut, die war vom letzten Jahr, aber gab nichts Neueres. Der Bibeltext, über den Kramer predigt, stammt aus dem Buch Jona. Das ist der Prophet, der 3 Tage im Bauch eines Fisches verbracht haben soll. Hier kommt es aber nur darauf an, dass Jona von Gott den Auftrag erhält, der heidnischen Stadt Ninive ihre Vernichtung zu prophezeien. Der entscheidende Wendepunkt kommt in Kapitel 3, Vers 4 und 5. Dort heißt es: Und Jona predigte und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Daraufhin überlegt Gott es sich anders und er verschont die Stadt. Es geht also darum, dass sich die Bevölkerung zu Gott bekehrt. Und wie man sich vielleicht schon denken kann, geht es dabei auch gar nicht um die konkrete Stadt Ninive, sondern, wie immer im Alten Testament, die Israeliten sollen endlich Gott gehorsam sein. Und dazu wird ihnen eine heidnische Metropole als Vorbild präsentiert, an dem sie sich ein Beispiel nehmen sollen. Deshalb ist es wohl auch Brauch, beim jüdischen Versöhnungsfest, Yom Kippur, die Jona-Geschichte vorzulesen. Als Beispiel für die rettende Kraft der Umkehr, wie es in der katholischen Studienausgabe des Alten Testaments heißt. Es erübrigt sich wohl darauf hinzuweisen, dass diese Geschichte erfunden ist. Aus heutiger Sicht ist bei dieser Geschichte natürlich problematisch, wie selbstverständlich und positiv es dargestellt wird, dass eine Stadt, gemeint ist wohl ein ganzes Volk, unter Androhung brachialer Gewalt zum Glauben an Gott genötigt wird. Das weiß natürlich auch Bischof Kramer. Deshalb lässt Kramer in seiner Predigt den entscheidenden Punkt weg dass sich nämlich die Bevölkerung zu Gott bekehrt. Stattdessen tut Kramer so, als habe Gott die Bewohner nur für unmoralisches Verhalten bestrafen wollen. Er sagt: Die Menschen in Ninive packt das Entsetzen über ihre eigenen Untaten. Sie tun Buße und rufen eine Fastenzeit aus. Das ist Bullshit. Im Bibeltext sind die Leute entsetzt darüber, dass Gott ihre Stadt vernichten will. Das geht auch aus einem Vers hervor, den Kramer selbst zitiert. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. In seiner Predigt nutzt Kramer aus, dass in der Bibel nicht zwischen böse und gottlos unterschieden wird. Im gesamten Jona-Buch wird nur dreimal erwähnt, dass die Bewohner von Ninive böse gewesen seien. Kapitel 1, Vers 2 und Kapitel 3, Verse 8 und 10. Worin die Bosheit konkret besteht, wird nicht weiter erläutert. Aus dem Zusammenhang wird aber klar, dass hier Gottlosigkeit gemeint ist. Zumal die Stadt in der Geschichte ja nur als Vorbild für die Israeliten dient, die Gott gehorsam sein sollen. In der katholischen Einheitsübersetzung wird an einer Stelle impliziert, dass die Bewohner gewalttätig gewesen seien. Dort befiehlt der König: Jeder soll umkehren von seinem bösen Weg und von der Gewalt, die an seinen Händen klebt. Das hebräische Wort, das hier mit Gewalt übersetzt wurde, kann aber auch Falsches bedeuten. Aus dem Kontext der Geschichte ergibt sich meines Erachtens, dass die evangelische Luther-Übersetzung besser ist. Dort heißt es: Ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Denn es geht in der Geschichte ja nicht um konkrete böse Taten, sondern nur darum, dass sich die Stadt vorbildlich zu Jahwe bekehrt. Kramer lässt aber in seiner Predigt nicht nur den zentralen Vers außen vor, wo sich die Stadtbewohner zu Gott bekehren. Im Gegensatz zum Bibeltext schildert er ausführlich, worin angeblich die Bosheit der Stadt bestanden haben soll. Dazu zitiert er zunächst aus dem bekannten Gedicht »Wie schön war die Stadt Ninive«. Dessen Autor, Klaus-Peter Hertsch, war ebenfalls evangelischer Theologe. Und in dem Gedicht wird auch schon so getan, als ob es nur um die, nach heutigem Verständnis, bösen Taten der Bewohner ging. Von der Bekehrung zu Gott ist im Gedicht nicht die Rede. So zitiert Kramer in seiner Predigt: »Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Die schöne Stadt, sie macht ihm Sorgen. Die Bosheit blieb ihm nicht verborgen. Da tranken sie, da aßen sie, die Hungernden vergaßen sie. Der König schickte die Soldaten, die plünderten in fremden Staaten.« Wohlgemerkt, diese konkreten Vorwürfe werden in der Bibel überhaupt nicht erhoben. Nun vergleicht Kramer die Stadt Ninive mit Russland. Die Forderung an Jona ist heftig. Ein Prophet aus dem kleinen Vasallenstaat Israel soll in die Hauptstadt des assyrischen Großreichs gehen, um den Menschen dort die kritische Meinung Gottes zu verkünden. Man beachte, wie Kramer die angekündigte Vernichtung als kritische Meinung Gottes verharmlost. Hier wird sehr deutlich, was ich zeigen will. Kramer weiß ganz genau, dass sein Bibeltext brachial ist. Und das ist ihm offenbar unangenehm oder sogar peinlich. Im Englischen würde man sagen, er sanitized die Geschichte. Er befreit sie von Dingen, die heute Anstoß erregen. Und das beweist, dass er sich voll und ganz darüber im Klaren ist, dass die Geschichte brachial ist und seine Zuhörer womöglich daran Anstoß nehmen würden, wenn er sie im Original präsentieren würde. Kramer weiter. Also heute in etwa so. Ein Prophet aus Lviv in der Ukraine bekommt den Auftrag, nach Moskau zu gehen und Gottes Gericht anzukündigen. Wenn nicht sofort der Angriffskrieg beendet, alle Truppen abgezogen und eine echte Umkehr stattfindet, wird Gott die Stadt in 40 Tagen vernichten. Auch hier beschönigt Kramer den eigentlichen Vorgang. In der Originalgeschichte stellt Gott die Stadtbewohner nicht vor die Wahl: Hört auf mit eurem bösen Tun oder ich vernichte eure Stadt, sondern er hat die Vernichtung schon beschlossen. Dass er die Bevölkerung nicht vor die Wahl gestellt hat, wird auch aus dem eben schon genannten Vers deutlich. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Erst als sich die Stadtbewohner vor ihm erniedrigen und umkehrten von ihrem bösen Wege, bereut Gott seine Ankündigung und zerstört die Stadt nicht. Kapitel 3, Vers 10. Später erläutert Kramer in seiner Predigt: Die Assyrer waren über Jahrhunderte der Schrecken des Orients. Im Palast des assyrischen Königs im British Museum in London sind die Tafeln ausgestellt, hingen Bilder, wie die Assyrer ihre hebräischen Feinde pfählen, häuten und vierteilen. Zehntausende wurden als Sklaven deportiert. Die Bilder dieser Gräuel dienen im Königspalast als Demonstrationen der assyrischen Macht. Kramer manipuliert hier seine Zuhörer gleich in dreierlei Hinsicht. Erstens, mit diesen Details verankert er die Jona-Geschichte in der historischen Realität. Allerdings verschweigt er seinen Zuhörern, dass zu der Zeit, als die Jona-Geschichte spielt, die Assyrer die Israeliten noch gar nicht unterdrückt hatten. Genauso wenig erwähnt er, dass zu der Zeit, als die Jona-Geschichte entstand, Ninive bereits von den Babyloniern zerstört worden war. Im Gegensatz zu Kramers Zuhörern hätten also die ursprünglichen Adressaten der Geschichte gewusst, dass Gottes Barmherzigkeit nicht für immer anhält. Auch dass die Geschichte erfunden ist, sagt Kramer seinen Zuhörern nie. Dabei weist sogar meine evangelische Studienbibel ausdrücklich darauf hin. Von einer Bekehrung Ninives samt König zu Israels Gott ist historisch nichts bekannt. Die katholische Studienausgabe sagt das auch, aber auf Theologendeutsch. Das Jona-Buch ist eine lehrhafte Erzählung, die mit ihren bewusst typisierten Figuren und Orten nicht historische Ereignisse oder Verhältnisse wiedergeben will, sondern auf existenzielle Einsichten zu grundlegenden theologischen Fragen bei den Lesern zielt. Also, obwohl Bischof Kramer wissen müsste, dass sich die Geschichte nie ereignet hat und sie sich historisch auch nicht so hätte ereignen können und dass Ninive nur als Klischee einer heidnischen Stadt dient, stellt er es seinen Zuhörern gegenüber so dar, als ob die Geschichte tatsächlich passiert wäre oder als ob sie sich zumindest so hätte ereignen können. Das hat natürlich seinen Grund, denn zweitens, indem er die Gewalttaten der echten Assyrer auflistet, rechtfertigt er die Vernichtungsdrohung gegenüber der Stadt in der erfundenen Geschichte. Obwohl Ninive in der Jona-Geschichte ja nur als Platzhalter für irgendeine heidnische mächtige Stadt steht und die Bibel sich überhaupt nicht darüber auslässt, was konkret die Bosheit der Stadt ausmacht. Nun könnte man einwenden, es sei aber doch auch ohne besondere Erwähnung klar, dass die mächtigen heidnischen Reiche andere Völker ausgeplündert, massakriert und versklavt haben. Damit sind wir beim dritten Punkt. Kramer vermittelt seinen Zuhörern den Eindruck, dass Plündern, Massakrieren und Versklaven anderer Völker sei etwas, was dem Gott der Bibel missfalle. Er tut so, als ob der Gott der Bibel oder die Bibel selbst Plündern, Versklaven und Massakrieren als todeswürdige Verbrechen betrachten. Dabei unterschlägt er, dass Gut und Böse im Alten Testament nicht nach dem Verhalten an sich beurteilt werden, sondern danach, ob das Verhalten den Israeliten nützt. Dann gilt es als gut oder ob es den Israeliten schadet. Dann gilt es als böse. Von daher stimmt zwar, dass es in der Bibel als böse gilt, wenn die Assyrer Israeliten ausplündern, massakrieren, unterjochen und versklaven. Es gilt aber nicht als böse, weil Massakrieren, Plündern und Versklaven an sich als böse gelten, sondern nur, weil die Opfer hier Israeliten sind. Sind es die Israeliten, die massakrieren, plündern und versklaven, gilt das im Alten Testament als gut und wird sogar ausdrücklich von Gott angeordnet. Statt aber seine Zuhörer darüber aufzuklären, was tatsächlich in der Bibel steht und wie es gemeint ist, täuscht Bischof Kramer sein Publikum über die wahren Inhalte der Bibel. Und täuschen bedeutet hier, statt zu erläutern, dass die Moral der Bibel aus heutiger Sicht primitiv und völlig inakzeptabel ist, tut er so, als würde die Bibel gerade die heutigen Wertvorstellungen propagieren. Gleichzeitig erklärt er im Deutschlandfunk, es sollten mehr Leute Gottes Wort hören. Was haltet ihr davon?
Der erste Punkt, und das hat mich als Atheist, der mal gezwungen wurde, in die Kirche zu gehen, weil meine Frau im katholischen Kirchenchor gesungen hat und ich musste sie anhören. Deswegen war ich in Lübeck in der katholischen Kirche und habe es angehört. Und da habe ich einen Fehler gemacht und habe den zugehört und recherchiert. Und das genau hat Matthias hier auch getan. Und ich kam zu dem Schluss, dass das, was die ausgebildeten Theologen ihrer Gemeinde erzählen, die Hucke voll gelogen wird, von vorne bis hinten. Das ist ja nicht so, dass sie das einfach solche Feld- und Wald- und Wiesen-Evangelikalen sind, die sich das selbst beigebogen haben. Die haben eine Ausbildung dazu, die machen Prüfungen dazu, die gehen in Seminare. die müssen hinterher sozusagen, die befallen durch, wenn sie das sozusagen nicht wissen. Und trotzdem kriegen sie den Auftrag, in die Gemeinde zu gehen und ihre eigenen Leuten die Hucke voll zu lügen. Und dann haben sie noch die Chuzpe, hinterher zu sagen, das ist nicht nur die Wahrheit, sondern die einzige Wahrheit, die allein selig machende Wahrheit. Und dieser Wahnsinn, der sozusagen der Predigt passiert, ne, mündet dann am Schluss darin, dass ich sagen würde, hallo, weißt du denn, was der denn gesagt hat da? Das ist doch irgendwie nicht so richtig ganz richtig und so weiter. Und dann kriegt man von den anderen Christen, das war echte Reaktion, die Reaktion, ach, da war eine Predigt, ja? Du als Christ schläfst du da durch. Da fragst du nicht. Das ist einfach von Kind auf gelernt, dass die Predigt einfach so ist wie Regen. Das kommt über einen runter und lässt man abtropfen. Hinterher vergisst man, dass überhaupt was gesprochen worden ist. Und das hat mich seinerzeit fast in den Wahnsinn getrieben.
Ich habe ein paar kurze Punkte, und zwar, ich frage mich bei solchen Geschichten, wo Jesus irgendwie urteilt oder vollstreckt immer, was legitimiert eigentlich Gott? Das wird einfach so vorausgesetzt, und ich habe ja so die Erfahrung gemacht bei so religiösem Betrug, gerade so in Predigten und so weiter, da steckt das faule Ei immer schon in den Prämissen. Ne, bei den Prämissen, da hört man erstmal zu und guckt dann, was wird dann daraus, ne, und überlegt sich dann so, sind die Schlussfolgerungen in Ordnung, aber das faule Ei ist in den Prämissen, und wieso können die Leute von Ninive nicht einfach machen, was sie wollen? Vielleicht gefällt ihnen das ja, ne? Also das verstehe ich überhaupt nicht. Und der nächste Punkt ist, ich stelle mir vor, ich sitze da in der Predigt von Herrn Kramer und dann erzählt er mir diesen Blödsinn da von Jona und dem Fisch. Und er erzählt die Geschichte ja nicht direkt, sondern er sagt, ja, die Geschichte, die kennt ja jeder. Und dann erzählt er sie aber trotzdem, aber in diesen Kinderversen, die auch für Kinder geschrieben sind. Und das sind so ganz kurze Reime. Und jetzt stelle ich mir vor, ne, da steht, da sitzt dann der Bürgermeister und der Ministerpräsident und der Stadtrat und alle hören sich da diese blöde Kinderpredigte an. Ja, da fühle ich mich wirklich echt verarscht. Wieso können diese Leute nicht einfach, ohne so viel rumzusalbadern, einfach sagen, was Sache ist und dabei auch sich an dem Niveau orientieren, was ja in dieser Moraldebatte ja schon vorhanden ist. Es ist ja nicht so, dass wir zum ersten Mal so eine Moraldebatte hören. Und der letzte Punkt ist, ich glaube, es geht dem Herrn Kramer nicht so sehr um jetzt die Sünden und was sie jetzt wirklich getan haben, obwohl er ja tatsächlich in diese Diskussion einsteigt, sondern diese Geschichte. Allgemein, wenn diese Geschichte in Predigten auftaucht, geht es darum, die Barmherzigkeit Gottes zu zeigen. Und die Sündhaftigkeit der Stadt ist im Grunde nur so eine Nebensache, dass man halt weiß, ja, die haben sie schon verdient. Aber eigentlich will die Geschichte zeigen, dass Gott, auch wenn jemand alles verwirkt hat, dass er trotzdem sagt, ja gut, komm hier, ne, bin ich jetzt mal barmherzig. Ich bin nicht nachtragend, denn die haben sich jetzt bemüht und so, und dann ist auch gut. Und das wiederum ist uns ja allen klar, dass das so auch nicht stimmt. Weil Gott sagt ja an vielen Punkten, dass er nicht verzeihen wird, beispielsweise in den 10 Geboten. Ich werde die Schuld verfolgen an der 3. und 4. Generation oder auch mit der Geschichte mit den Steintafeln, wo Mose am Sinai runtersteigt und hat die Steintafeln in der Hand. Und dann kennen wir ja die Geschichte, der Tanz ums goldene Kalb. Mose zerbricht vor lauter Wut die Steintafeln, muss dann später wieder hochkraxeln, einigt sich mit Gott, und dann sagt Gott aber als letztes, dass er den Israeliten nicht vergeben wird, sondern er lässt jetzt nur mal auf sich beruhen und der Tag der Rache wird aber kommen. So endet ja die Geschichte. Ne? Und das muss man ja als jemand, wie Christian gesagt hat, als jemand, der das eigentlich studiert hat und diese ganzen Zusammenhänge ja kennt, müsste er dann auch sagen. Aber das hat er dann wieder weggelassen, und das dann unredlich.
Was verkündet Kramer nun als Deutung der Jona-Geschichte? Er meint: Jona, der Prophet, ist Realist. Er sieht sich vor einen unmöglichen Auftrag gestellt. Niemals wird der größte und brutalste Herrscher aller Zeiten auf Jonas Gerichtsrede positiv reagieren. Der göttliche Auftrag an Jona ist ganz und gar unmöglich. Die Flucht vor diesem Auftrag ist die einzig realistische Option. Erst das Wunder mit dem Fisch, der ihn verschluckt und wieder an Land spuckt, öffnet Jona die Augen. Bei Gott ist mehr möglich, als er als Realist sich vorzustellen vermag. Wenn das mit dem Fisch geht, dann geht vielleicht auch das mit dem Auftrag in Ninive. Und das Wunder geschieht tatsächlich. Der größte und brutalste Machthaber der Welt bereut seine Taten. Nochmal der Hinweis, dass sich die Stadt in der biblischen Version der Geschichte zu Jahwe bekennt, unterschlägt Bischof Kramer. Er predigt dann weiter. Es geschieht mehr, als Jonah glauben kann. Stellen Sie sich mal vor, Wladimir Putin kommt zur Vernunft und zieht die Truppen ab. Und in Nordkorea setzt man statt auf Atomwaffen auf Aussöhnung. Oder die Bundesregierung beendet das Aufrüsten, ehe es richtig Fahrt aufgenommen hat. Das ist alles unwahrscheinlich, aber bei Gott möglich. An den Fall der Mauer haben auch viele vorher nicht geglaubt. Man erkennt jetzt, weshalb Kramer seinen Zuhörern nicht erklärt, dass die Geschichte gar nicht stattgefunden hat. Er will mit der Geschichte belegen, dass bei Gott auch unwahrscheinliche Dinge möglich seien. Das ist aber weniger beeindruckend, wenn man den Leuten dabei sagt, dass die Geschichte erfunden ist. Denn erfundene Geschichten beweisen gar nichts. Ich wollte hier noch anmerken, was die Bibel auszeichnet, ist ja gerade, dass Gottes Macht immer mit so erfundenen Geschichten dargestellt wird. So Daniel in der Löwengrube, David und Goliath und dann hier der große Auszug aus Ägypten. Das ist ja alles erstunken und erlogen, soll aber zeigen, wie toll Gott ist und was der alles kann. Gut, früher wussten die Leute das nicht, haben diese Lügen funktioniert, aber heute weiß man halt, dass der Gott ist auf Sand gebaut, quasi. Mir ist aber noch was aufgefallen. Ich hatte mich zunächst gewundert, dass Kramer bei seiner Deutung der Geschichte nicht Jesus zitiert, von dem ja mehrere Zitate überliefert sind, die hier perfekt passen würden. Etwa Matthäus 19, Vers 26, bei Gott sind alle Dinge möglich. Oder Lukas, Kapitel 28, Vers 27, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Müsste das nicht dazugehören, wenn er Gottes Wort verkündet? Tja. Auch hier zeigt sich wieder der Unterschied zwischen dem, was tatsächlich in der Bibel steht und dem, was Bischof Kramer predigt, lässt erkennen, dass Kramer an der Bibel peinlich ist. Im Gegensatz zu Jesus sagt Kramer nämlich nicht, dass bei Gott alles möglich ist. Stattdessen wählt er Formulierungen wie »Es geschieht mehr, als Jonah glauben kann«. Stellen Sie sich mal vor, Putin zieht seine Truppen ab, Nordkorea kommt zur Vernunft und so weiter. Das ist alles unwahrscheinlich, aber bei Gott möglich. Unwahrscheinliche Dinge sind aber auch ohne Gott möglich. Kramer weicht hier entscheidend von den Evangelien ab, wo ausdrücklich gesagt wird, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, beziehungsweise bei Gott sind alle Dinge möglich. Und der Grund dafür wird wohl sein, dass Kramer seine Zuhörer nicht auf die zahlreichen Probleme stoßen will, die sich aus diesen Jesusworten ergeben. Wenn für Gott alles möglich ist, wieso sorgt er dann nicht tatsächlich dafür, dass Putin seine Truppen abzieht und Kim Jong-un zur Vernunft kommt? Warum lässt Gott keine amputierten Gliedmaßen nachwachsen? Wobei ich noch hinzufügen würde, warum wird Gottes Macht und Güte immer nur mit erfundenen oder unbelegten Geschichten bewiesen? Ich meine, man sieht hier, dass Bischof Kramer ganz genau weiß, dass der Glaube, den er verkündet, im Widerspruch zur Realität steht. Nichts deutet darauf hin, dass für Gott alles möglich ist. Vielmehr scheint ihm, wenn überhaupt, immer nur das möglich zu sein, was ohnehin möglich ist, wenn vielleicht auch unwahrscheinlich. Und wenn Gott heute keine Wunder und Großtaten vollbringt, müssen wir davon ausgehen, dass die ganzen Wunder und Großtaten, von denen die Bibel berichtet, erstunken und erlogen sind. Habt ihr Anmerkungen dazu?
Ja, also erstens mal finde ich das ein sehr schlaues Argument, dass es immer nur erfundene Geschichten sind und nicht mal irgendwie was Richtiges. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Gerade wenn er so weit zurückgreift in die Geschichte, da müsste sich doch mal irgendwas finden lassen. Aber da findet sich ja nichts. Ne? Und das ist auch wieder so ein Manipulationsversuch. Und eine Sache möchte ich dem noch hinzufügen, und zwar diese Bevölkerung von dieser Stadt, die kann ja im Grunde nur hoffen, dass da das Unglück an ihr vorbeizieht. Und das Unglück besteht ja in der Vernichtung, ausgelöst durch Gott. Und aber die Bevölkerung, die sitzt da jetzt und hofft, und dann erkennt sie, dass sie überlebt, und dann freut sie sich. Aber wieso haben die kein eigenes Gewicht für eine Verhandlung zum Beispiel? Wo sie sagen können, ja gut, lass uns verhandeln, ja, und dann machen wir das und du machst das und so. Nur das liegt einfach darin, dass Gott ihnen kein Gewicht zugesteht. Also der Mensch nach göttlicher Perspektive ist rechtlos. Er ist nur auf Gnade angewiesen. Es gibt auch keine Zwiesprache, dass Gott jetzt käme und sagt, ja Leute, was ist denn mit euch los? Was macht er denn und so? Sondern plötzlich kommt von oben das Feuer und Schwefel und löscht die Stadt aus und das war's. Und die sitzen da jetzt und warten auf dieses Unglück. Und wenn es heute nicht kommt, kann es ja in einem Jahr kommen. Man weiß es ja nicht, ne? Und das ist die Situation, in der sich der biblische Mensch insgesamt befindet. Man weiß nicht, wann kommt was, was ist da, was gibt es überhaupt für Regeln, welche Grenzen gibt es, was kann ich mir rausnehmen, was übertritt die rote Linie und so weiter. Und das ist eine Sklavenlogik, ein Sklavendasein. Und das ist auch unwürdig, weil der Mensch müsste ja im Grunde genau wissen und auch so ein bisschen vorhersehen können, wenn ich dies mache, passiert mir jenes. Und wenn ich das und das nicht mache, dann passiert mir das und das nicht. Aber diese klaren Regeln gibt es nicht. Matthias, du hast ja auf viele widersprüchliche Dinge hingewiesen. Ja, und da sitzen die jetzt, ne? Und können nur hoffen, dass Gott halt irgendwie gnädig ist. Und Bischof Kramer sagt jetzt, ja, er ist ja gnädig, aber ab und zu vernichtet auch mal eine Stadt. Da habt ihr auch mal Pech gehabt, ne?
Ich würde noch mal gerne auf den Punkt eingehen, dass es nur erfundene Geschichten sind. Tatsächlich wissen wir heute, dass das erfundene Geschichten sind. Aber in einem Großteil der Geschichte, seitdem diese Geschichten erfunden worden sind, wurden sie als wahr erachtet. Sie wurden sogar so als wahr erachtet, dass Archäologen ausgezogen sind mit dem Anspruch, diese Geschichten zu bestätigen und dann nachzuschauen, dass das so ist. Und da sieht man, dass Kramer in einer ganz besonders schwachen logischen Position ist. Er lebt in einem Zeitalter, wo gerade auch in der Theologie und in den Geschichtswissenschaften und in der Archäologie diese Geschichten widerlegt worden sind. Wir wissen das erst seit 200 Jahren, dass sie nicht gelten, oder seit 150 Jahren. Das ist gar nicht so lang. Die meiste Zeit war das Argument viel stärker, weil man quasi die Menschheit davon ausgegangen ist, dass sie eben nicht erfunden sind, sondern eine wahre Geschichte ist und damit auch ein gewissen Gewicht haben. Aber wir wissen das jetzt besser. Und jetzt kommt er trotzdem immer noch mit diesen Geschichten. Das zeigt, wie lächerlich diese Position ist, dass wir jetzt eigentlich viel weiter sind und er sie trotzdem noch als Hebel nehmen kann, obwohl sozusagen der Hebel abgebrochen ist.
Wie sieht denn die Geschichte eigentlich aus Sicht von Ninive aus? Stell dir mal vor, du wohnst da in Ninive, auf einmal kommt da irgend so ein Typ und erzählt dir, in 40 Tagen wird die Stadt vernichtet. Und dann selbst wenn du jetzt an der Stelle sagst, okay, dann glaube ich jetzt an Jahwe, und nach 40 Tagen passiert nichts, ja? Da würdest du doch sagen, okay, der Typ hat Quatsch geredet, ich verehre ab jetzt wieder Ishtar, wie ich es vorher getan habe in Ninive, das war die Hauptgöttin von Ninive. Letztlich, Jonas macht eine Prophezeiung, die nicht wahr wird. Das steht in der Bibel, wenn jemand etwas prophezeit, was dann nicht eintritt, dann ist das ein falscher Prophet. Und wenn man falschen Propheten folgt, dann kommt man in die Hölle.
So, außer dass bei Gott Mögliches möglich ist, verkündet Kramer noch, Gott ist barmherzig. Wer seine Sünden wirklich bereut, kann mit Gottes Gnade rechnen. Gott ist barmherzig. Das ist die Botschaft des Jona-Buches. Ich meine, die Lehre der Jona-Geschichte ist die gleiche, die auch sonst in der Bibel vermittelt wird. Wenn du Gott nicht gehorchst, wirst du vernichtet.
Aber das ist doch immer Gnade. Gnade ist immer Gnade von Gott oder vor Gott. Gott kann alle, sollte alle umbringen, sollte alle vernichten. Wir sind alle sündig, 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 wir verdienen das. Und Gott ist dann so überaus gnädig, dass er uns vielleicht ab und zu nicht so bestraft, wie wir es eigentlich verdient haben.
Aber da Gott ja allwissend ist und ja weiß, wer sich dann gegen Gott richten wird, schafft er bestimmte Menschen, also gibt ihnen Leben, wo er weiß, er wird sie aber anschließend umbringen und vernichten. Jahwe ist der ultimative Sisyphus.
So, eben hatte ich gesagt, die Bibel vermittelt durchgängig die Botschaft, wenn du Gott nicht gehorchst, wirst du vernichtet. Dann bin ich aber bei meinen Recherchen auf der EKD-Homepage auf ein Statement von Georg Betzing und Kirsten Fehrs gestoßen. Das sind der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und die EKD-Ratsvorsitzende. Zu dem Messeranschlag in Solingen. Für die Nachwelt, vor 2 Wochen, am selben Tag, als der Deutschlandfunk Bischof Kramers dreiste Behauptung sendete, gab es in Solingen einen mutmaßlich islamistischen Anschlag, bei dem offenbar ein Mitglied des Islamischen Staates 3 Menschen getötet und 8 weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt hat. Dazu erklären Betzing und Fehrs, diese hemmungslose Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Und da ging mir auf, die Bibel rechtfertigt nicht nur hemmungslose Gewalt, es wird ja oft genug ausdrücklich dazu aufgefordert, auch Frauen, Kinder und Greise nicht zu verschonen, sondern der Zweck ist auch genau der, den islamistische Attentäter verfolgen, Ungläubige töten. Von daher meine ich, Die Bibel fordert immer wieder ausdrücklich zum Töten von Ungläubigen auf. Sei es in einem Angriffskrieg oder Genozid, sei es, weil jemand aus dem eigenen Volk Gottes Gesetz nicht befolgt. Und auch Kramers Jona-Geschichte vermittelt ja, dass Ungläubige den Tod verdient haben und dass es in Ordnung ist, sie zu töten, sofern sie sich nicht Gott unterwerfen. Ich hatte ja neulich in dem Segment zum Opferfest gesagt, dass Islam Unterwerfung bedeutet. Aber das Prinzip, dass man sich Gott bedingungslos unterwerfen muss und dass es okay ist oder sogar von Gott gefordert, dass man Ungläubige tötet, das kommt alles aus der Bibel.
Ich finde, dieser Aspekt, dass radikale Religiosität gefährlich ist und bei diesen Attentaten eine Hauptrolle spielt, wird in der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen und zu wenig thematisiert. Das Kernproblem von religiösen Extremismus ist Religion. Und das müssen wir ja auch hier nochmal zur Sprache bringen. Und Matthias hat es schön gesagt, hier sitzen die Christen im Glashaus. Und die Juden sitzen auch im Glashaus und die Muslime sowieso. Aber wir haben diese Beißhemmung gegenüber Religion und deswegen kommt bei diesen ganzen Sonntagsreden dieses Thema einfach nicht vor.
Die tun einfach so, als würde die Bibel das alles verurteilen. Dabei, wenn man reingucken würde, würde man sehen, dass die Bibel genau die Quelle dieser furchtbaren Vorstellungen und Handlungen ist.
Und es wird ja auch noch gepredigt. Es ist ja, man könnte ja sagen, man hat jetzt nicht direkt verworfen, also diesen alten Mist und so, weil das möchte man halt nicht, aber man hat es sozusagen vergessen und keiner erwähnt es mehr und das gilt auch. Es ist halt dann ein bisschen geschmeidiger, aber das stimmt ja nicht. Natürlich wird man jetzt keinem Bischof vorwerfen, er würde jetzt hier zum Genozid aufrufen, das nicht. Aber diese Verse werden gepredigt und eines der besten Beispiele dafür, Matthias, ist genau dein Beitrag mit Isaak und Ismael, dass man den opfern sollte und dass das ja tatsächlich als höchste Moral bezeichnet wird und dass es wirklich Theologen gibt, und zwar viele, die darauf bestehen, dass das ein guter moralischer Vers ist und der sogar so moralisch ist, dass wir Menschen uns wahnsinnig anstrengen müssen, um da irgendwie uns da so hochzurobben. Praktisch wir machen Klimmzüge, um so halbwegs in die Nähe zu kommen. Aber es ist für uns im Grunde unerreichbar. Aber Abraham hat es erreicht und das macht ihn eben so besonders. Das wird ja heute noch gepredigt.
Ja, leichter Abraham nachzufolgen, wenn man sich den aussuchen könnte, den man opfert. Nun hatte ich ja gesagt, dass Bischof Kramer sich nicht nur nicht dafür interessiert, was wirklich in der Bibel steht, sondern dass er sich auch nicht dafür interessiert, was in den Bekenntnissen seiner Kirche steht. Und wie es der Zufall wollte, erwähnte er in seiner Predigt das Augsburger Bekenntnis. Heute, am Tag der Augsburger Konfession, gilt es, das Gemeinsame im Bekenntnis zu betonen, das unser Text uns zuruft. Gott ist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Gott ist barmherzig und lässt den Sünder leben. Das Augsburger Bekenntnis erklärt allerdings ausdrücklich, dass es in Ordnung ist, Sünder zu töten. Dort heißt es in Artikel 16, von der Staatsordnung wird gelehrt, dass alle Obrigkeit und Gesetze gute Ordnung sind, die von Gott geschaffen und eingesetzt sind, und dass Christen ohne Sünde in Obrigkeit, Fürsten- und Richteramt tätig sein können, nach kaiserlichen und anderen geltenden Rechten Urteile und Recht sprechen, Übeltäter mit dem Schwert bestrafen, rechtmäßig Kriege führen können und so weiter. Übeltäter mit dem Schwert strafen, das heißt, dem Augsburger Bekenntnis zufolge darf der Staat die Todesstrafe verhängen und Christen dürfen die Todesstrafe vollziehen. Gut, das könnte man jetzt als altertümlich abtun, aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es um den nächsten Satz. Dort steht, hiermit werden die verdammt, die lehren, dass das oben angezeigte unchristlich sei. Das heißt, im Augsburger Bekenntnis, auf das sich viele evangelische Landeskirchen berufen, werden Leute, die lehren, dass die Todesstrafe unchristlich sei, verdammt. Was haltet ihr davon?
Also diese Verdammung ist ja...
Verdammt!
Verdammt Mist. Der Trick ist ja, dass Gott zwar barmherzig ist und auch dem Sünder verzeiht, aber er verzeiht da eben auch nicht alles. Ne, das wissen die schon. Und das dann sagen sie, oh, das ist ja gut gelaufen hier, ne, dann können wir es uns ja auch aussuchen. Das heißt, sie überlegen, was hätte Gott vielleicht bestraft. Und dann können wir es ja auch jetzt hier bestrafen. Das heißt also, man kann schon theologisch das begründen, warum Christen legitimiert sind, Leute zu verurteilen oder auch zu töten, weil Gott eben auch nicht alles vergibt. Und jetzt muss man eben dann die Priesterkaste fragen, was kann man jetzt vergeben und was nicht. Und die hebräische Bibel, also die fünf Mosebücher, speziell das dritte Buch Mose, macht den Unterschied klar zwischen Vergehen, die man vergeben kann oder die man auslösen kann durch Opfer oder durch Buße und so weiter und so fort, und solchen, die unvergebbar sind. Und die Unvergebbaren, das sind normalerweise die Verstöße gegen den Glauben an sich. Also, dass jemand Gott bestreitet. Oder, ne, also du, wenn du dir zum Beispiel...
Einen Heiligen Geist lästerst.
Ja, genau, solche Sachen. Ne? Also wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie deinem Nächsten irgendwie Unrecht antust und so weiter, dann musst du dich sozusagen entsündigen. Und das geht auch, das hat einen bestimmten Preis. Aber wenn du dich gegen den Priester selbst wendest, ihn lächerlich machst oder seinen Gott lächerlich machst oder den Gott bestreitest und sowas, das muss durch die Todesstrafe beseitigt werden, dieses Übel. Und da kann man also ganz klar ableiten, dass nicht alles vergeben wird und vergeben werden kann, weil in dieser hebräischen Bibel steht ja auch drin, dass Gott diese Sünden selbst bestraft. Es gibt ja immer einen Unterschied, ob das Volk dann jemand steinigt oder sonst was, oder ob Jahwe selber tätig wird oder ob Mose ein Urteil spricht oder ob Jahwe selbst ein Urteil spricht. Und das ist dann immer der Fall, wenn es da gar keine Ausflucht geben soll, und das ist immer dann, wenn der Glaube selbst in Gefahr gerät. Ich habe fertig.
Mein Fazit. Bischof Kramer ist ein Bullshitter vor dem Herrn. Er behauptet einfach irgendwelchen Scheiß, der ihm in den Kram passt, und interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob das mit der Realität, der Bibel oder seinem Bekenntnis übereinstimmt. Warum tut er das? Weil er für das Christentum werben will, beziehungsweise als Bischof werben muss. Dabei benutzt Kramer, was ich eine parasitäre Argumentation nenne. Er tut zwar so, als ginge es ihm um zivilisierte Umgangsformen. Bei näherer Betrachtung stellt man allerdings fest, dass sein Argument bereits voraussetzt, dass sein Publikum zivilisierte Umgangsformen wünscht. Das Argument, wo weniger auf Gottes Wort gehört wird, werden die Umgangsformen brachialer, funktioniert ja nur bei Leuten, die brachiale Umgangsformen ablehnen. Und was schlägt Bischof Kramer vor, um brachialere Umgangsformen zu verhindern? Mehr Gottesdienst. Kramer benutzt also die bereits vorhandene allgemeine Überzeugung, dass der Umgang miteinander gewaltfrei sein sollte, als Aufhänger, um das Christentum zu bewerben. Was er tut, ist aber nicht harmlos. Er tut so, als propagiere die Bibel, die Kramer zum Wort Gottes deklariert, ein friedliches Weltbild. Dies ist aber schlichtweg nicht der Fall. Das Weltbild der Bibel ist primitiv, unmenschlich und von Hass und Vernichtungswünschen gegenüber Andersgläubigen geprägt. Auch das Neue Testament, auch Jesu eigene Worte, seine angeblichen Worte, propagieren dieses Weltbild. Kramer ist natürlich nicht der Einzige, der diesen bibelfreundlichen Bullshit absondert. Vielmehr unterscheidet er sich in dieser Hinsicht überhaupt nicht von allen anderen Mainstream-Theologen. Allenfalls bibeltreue Christen weisen noch auf die Bibelstellen hin, die heute als anstößig gelten. Zum Beispiel Olaf Latzel oder Wolfgang Wegert. Das Problem dabei ist, dass diejenigen, die aufgrund dieser irreführenden Werbung tatsächlich die Bibel lesen, noch dazu mit dem Verständnis, dass es sich dabei um Gottes Wort handelt, ja nicht mehr die weichgespülten Auslegungen vorfinden à la Gottes Befehl an Abraham, seinen Sohn zu schlachten, war eine Zumutung, aber im Wort Zumutung steckt auch das Wort Mut, sondern die lesen ja in der Bibel die ursprünglichen Geschichten, die brachialen Geschichten aus brachialen Zeiten, wo Unglaube mit Bosheit gleichgesetzt wird und Angriffskriege und Genozid befürwortet werden, solange andere Völker ausgerottet werden. Und diese Geschichten haben nach wie vor dieselbe Wirkung. Die Bibel vermittelt, dass das Töten von Ungläubigen gut und gerechtfertigt ist. Wer den Islam für gewalttätig hält, sollte daran denken, dass die gewalttätigen Prinzipien des Islams alle auf der Bibel basieren. Um es mit Jesus zu sagen, Kramer ist ein blinder Blindenführer, jemand, der behauptet, andere hätten einen Splitter im Auge, während er den Balken im eigenen Auge nicht bemerkt. Deswegen meine ich, dass es noch zu freundlich ist, Theologen als Märchenerzähler zu bezeichnen. Theologen sind professionelle Bullshitter. Euer Fazit.
Also ich fand diese Jonas-Geschichte unheimlich kindisch, dass er da in diese Stadt geht und dass er dann da flieht und dass ihn da der Walfisch verschluckt und dann wieder ausspeit und dann das und das und so. Ne? Das finde ich irgendwie dem Thema nicht angemessen. Da erwarte ich mir heute irgendwas anderes von klugen Leuten. Er hat klargemacht, dass das Christentum eine Unterwerfungsideologie ist. Und das ist heute nicht mehr akzeptabel. Ich finde auch, dass wir Menschen mit der Zeit so klug und gebildet geworden sind, vielleicht jetzt nicht alle, aber doch viele, dass wir uns diesen Fragen schon auch aussetzen können, dass wir uns diesen Problem stellen können. Also wir müssen jetzt nicht einfach gucken, dass Gott uns irgendwie ein Gebot vom Himmel wirft, weil wir halt einfach zu dumm sind, sondern wir haben schon sehr lange über Jahrtausende über diese ganzen moralischen Probleme, über Gut und Böse und so weiter nachgedacht. Und dann kann er uns auch irgendwie auf Augenhöhe entgegentreten oder uns mitteilen, wo wir diese Augenhöhe nicht haben, dann lernen wir vielleicht was dazu. Also dieses Gewäsch da von dem Bischof finde ich also da einfach nicht hilfreich. Und dann, finde ich, kam gut heraus, dieser Konflikt zwischen Barmherzigkeit auf der einen Seite und Recht auf der anderen Seite. Denn das spielt überhaupt keine Rolle, wer hat jetzt da welche Rechte und so weiter. Und ich finde, der moderne Diskurs sollte sich um das Recht gehen. Wer hat welche Ansprüche, welche stehen dem entgegen? Oft ist ja so, es gibt zwei Rechtsansprüche, die beide legitim sind, aber sie überschneiden sich irgendwo. Was macht man dann? Und da kann man nicht einfach immer nur so schwarz-weiß reagieren. Entweder wir vernichten alle oder gar keinen. Vielleicht waren ja die Leute von Ninive wirklich ein bisschen komisch, aber er hat sie halt jetzt nicht vernichtet. Aber er hätte ja jetzt sagen können, aber trotzdem gebe ich euch jetzt mal das und das hier als Aufgabe oder so, das und das wäre besser oder so. Ne? Also es gibt mehr als dieses Schwarz und Weiß. Und der letzte Punkt ist, es ging ja am Anfang um Singen und Beten. Dass wenn die Leute nicht mehr in die Kirche gehen und singen und beten, dass dann unsere ganze Gesellschaft irgendwie einen Bach runtergeht. Und das ist so wieder diese Selbstglorifizierung der Gläubigen, die also völlig außer jeder Proportion denken, wie wunderbar und unverzichtbar und wie toll sie sind. Und meine These ist ja, Religion hat zwei Hauptbestandteile, Selbstglorifizierung und Ausreden, wenn es dann nachher alles nicht klappt. Und das haben wir hier genau wieder gefunden, weil nämlich diese ganzen Falschdarstellungen, die du, Matthias, uns hier vorgeführt hast, sind ja auch so Art Ausreden. Ne, dass er eben jetzt nicht die Wahrheit sagt, sondern dass er es dann irgendwie anders darstellt. Und das hat sich hier wieder bestätigt.
Eigentlich wäre uns das ja eigentlich egal, was der Herr Kramer zu seinen Leuten zu sagen hat. Aber das Problem ist, es sagt ja Aussagen über uns. Denn wir beten nicht, wir singen nicht irgendwelche Kirchenlieder. Und damit müssten wir eigentlich diesen brachialeren Umgang pflegen, den er uns anmahnt. Und das ist die Grenzüberschreitung, die den Kramer zum weichen Latzel macht. Was ein bisschen beschämend ist, es interessiert keinen, wenn Bischöfe Quatsch sagen. Das ist immer noch die alte Beißhemmung. Mittlerweile darf man den Papst ein bisschen kritisieren, wenn er gegen die Schwulen geht. Aber wenn ein Bischof Mist und Quatsch redet, dann sitzen die Journalisten und so weiter und sagen, ja, alles in Ordnung. Und da müssen wir weiterkommen, dass wir endlich auch mal diese Kritik in weiteren Kreisen sehen, die wir hier, und Matthias hat es sehr schön gemacht, nochmal danke dafür, zu Recht geäußert hat.
Ja, vielen Dank, dass er hier 2 Stunden zugehört hat.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.